Fokus Aufsichtsrat. Das Update für starke Mitbestimmung. Ein Podcast des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.
Ja, damit herzlich willkommen zu Fokus Aufsichtsrat, einer ja ganz besonderen und auch kurzfristigen Folge, dazu gleich mehr. Ich bin Linda Achtermann, freie Journalistin, Host dieses Podcasts und mit dabei am Anfang ist wie immer auch meine Kollegin Cosima Stätner vom IMU. Hi Cosi.
Hallo Linda, freut mich, dass das so kurzfristig geklappt hat. Genau, wie du gesagt hast, die Folge hatten wir so eigentlich in unserer Jahresplanung nicht vorgesehen. Aber es ist ja auch wichtig, dass man auch in einem Podcast auf aktuelle brennende Themen reagieren kann. Das ist in diesem Fall definitiv so und deswegen bin ich mega dankbar, dass es so kurzfristig geklappt hat. Von allen Beteiligten, von deiner Seite, aber auch von unseren beiden InterviewpartnerInnen. Sebastian Sick und Maxi Leuchters, genau, meine beiden KollegInnen, sind ja auch öfter mal hier zu Gast. Deswegen, die aktive HörerInnen kennt die beiden bestimmt schon.
Ich denke auch. Wir lösen auch gleich auf. Ich meine, ihr seht es schon im Titel. Es geht um das Thema 28. Regime. Was steckt eigentlich dahinter? Das klären wir gleich. Zuerst aber auch nochmal neben dieser jetzt aktuellen Entwicklung schauen wir auch immer, was ist sonst noch passiert. Wir befinden uns jetzt gerade mit der Aufzeichnung direkt in der Woche nach dem ordentlichen Bundeskongress des DGB. Der fand jetzt am Wochenende vorher statt. Wiederwahl auch des Vorstandes des DGB und ich glaube, da sind Glückwünsche fällig.
Jasmin Fahimi und Elke Hanak sind auch bei uns in der Stiftung, in den Stiftungsstrukturen eingebunden. Jasmin ist unsere Vorstandsvorsitzende und Elke Hanak ist unsere Kuratoriumsvorsitzende. Deswegen auch im Namen des Instituts würde ich einmal gerne meine Glückwünsche übermitteln an beide zur Wiederwahl. Jasmin als Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds und Elke als stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds.
Genau, Glückwünsche auch von mir. Und damit haben wir das Aktuellste jetzt abgehakt. Deswegen kommen wir direkt zum Thema. 28. Das Regime, wir haben schon gesagt, wir haben das jetzt zwischengeschoben. Warum, Cosima? Warum haben wir jetzt gesagt, diese Folge muss sein?
Ja, tatsächlich ist das auch unser aktuelles Thema. Außer dem Regelgeschäft gibt es auch wenig Dinge, die uns, glaube ich, in den letzten Wochen so beschäftigt haben wie das 28. Regime. Was das ist, werden Maxi und Sebastian gleich erzählen. Aber ich wollte einfach nochmal betonen, dass es halt auch gerade einfach reinschlägt in eine Zeit, in der wir sowieso schon seit Jahren Probleme haben mit der Erosion der Mitbestimmung. Also mit Unternehmen, die Mitbestimmungsflucht begehen, die Mitbestimmung ignorieren, also demokratische Rechte ihrer Beschäftigten ignorieren oder ganz bewusst versuchen zu vermeiden. Wir hatten auch schon eine Folge gemacht zu Olympus und SAP, eine Sonderfolge auch. Deswegen zählt das ganze 28. Regime jetzt gerade in eine Zeit ein, wo wir sowieso schon mit dem Thema Mitbestimmungsflucht belastet sind. Deswegen sind da die Alarmglocken bei uns allen an.
Und ich kann jetzt schon verraten, also das Interview ist, glaube ich, eine Achterbahnfahrt, so viel kann man sagen. Aber es ist unglaublich spannend und ich freue mich auch sehr, dass wir das Gespräch geführt haben. Deswegen jetzt viel Spaß beim Interview.
Genau, vielen Dank.
Am 18. März hat die Europäische Kommission ihren Vorschlag für das sogenannte 28. Regime vorgestellt. Und wenn man 28. Regime hört, dann denkt man vielleicht erstmal nicht an europäisches Gesellschaftsrecht, sondern vielleicht eher an Star Wars. Erste Ordnung, letzte Ordnung, die dunkle Seite der Macht. Gemeint ist aber kein galaktisches Imperium, sondern ein neuer europäischer Rechtsrahmen für Unternehmen. Die Idee dahinter: Unternehmen sollen sich künftig innerhalb von 48 Stunden vollständig online und EU-weit einheitlich gründen lassen. Vor allem Startups und Scale-Ups sollen dadurch schneller wachsen und einfacher im europäischen Binnenmarkt agieren können. Die Kommission verspricht also weniger Bürokratie, mehr Innovation, mehr Wettbewerbsfähigkeit. Das klingt erstmal nach Aufbruch, aber aus Mitbestimmungsperspektive gibt es erhebliche Bedenken. Denn wenn eine neue europäische Unternehmensform geschaffen wird, stellt sich sofort die Frage, welche nationalen Schutzrechte gelten dann eigentlich noch? Und welche Mitbestimmungsstandards werden hier überhaupt abgesichert? Und wo entsteht möglicherweise ein neues Einfallstor, um bestehende Regeln zu umgehen? Oder, um im Bild zu bleiben, ist das 28. Regime eher ein Innovationsschub für Europa oder doch ein bisschen mehr dunkle Seite der Macht für die Mitbestimmung? Darüber spreche ich jetzt mit Maxi Leuchters und Sebastian Sick vom Referat für Unternehmensrecht und Corporate Governance am IMU. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Hallo Linda.
Ich freue mich.
Was würdet ihr denn sagen? Kurze Einschätzung am Anfang. 28. Regime, eher ein bisschen dunkle Seite der Macht, mehr Star Wars oder doch eine richtige Chance für Innovation in Europa? Maxi.
Tatsächlich wäre ich eher auf der dunklen Seite der Macht, weil leider die Nachteile doch sehr stark überwiegen aus meiner Sicht.
Sebastian, was sagst du?
Ja, ich würde sagen, es wird geframed, als wäre es eine tolle Sache und würde die Innovation nach vorne treiben. Aber wenn wir aus unserem Blickwinkel Arbeitnehmer gewerkschaftlich gucken, ist es eine große Gefahr und eben die Gefahr, dass die dunkle Seite der Macht uns schwächt.
Dann schauen wir doch mal genauer drauf. Was bedeutet denn 28. Regime überhaupt? Das ist ja ein ultrasperriger Name, Sebastian.
Ja, 28. Regime ist eine Titelkreation, die daran anknüpft, dass wir im Prinzip 27 Rechtsordnungen in Europa haben, weil wir 27 Mitgliedstaaten haben. Also jeder Mitgliedstaat hat seine eigene Rechtsordnung, auch seine eigene Gesellschaftsrechtsordnung. Und nun will die EU ein neues System, man könnte sagen eine neue Rechtsform aufsetzen, die in keinem der einzelnen Mitgliedstaaten verankert ist, sondern zusätzlich dazu kommt. Also zusätzlich zu den 27 Mitgliedstaaten kommt eine 28. Gesellschaftsform hinzu.
Und diese Gesellschaftsform, damit kann man dann ein Unternehmen, so eine Unternehmensform gründen. EU Inc. habe ich gelesen. Das ist konkret damit gemeint, oder?
Ja, Inc. ist die Unternehmensbezeichnung für viele Unternehmen in den USA, so wie bei uns AG. Da angelehnt hat man eben den Titel EU Inc., der allerdings forciert wurde aus der Startup-Branche und von interessengeleiteten Verbänden nach vorne getragen wurde. Insofern schon ein bisschen pikant, dass ausgerechnet diese Bezeichnung nun den Eingang in die Verordnung gefunden hat.
Um das noch einmal für mich, auch wenn ich da jetzt fast begriffsstutzig nochmal nachfrage, das ist also sowohl eine Unternehmensform als auch ein neuer Rechtsrahmen.
Also grundsätzlich ist es so, dass das 28. Regime der rechtliche Rahmen ist und die Idee ist, auf europäischer Ebene nicht nur diese EU Inc. als Unternehmensrechtsform einzuführen. Das ist jetzt im Moment der zentrale Teil, über den wir sprechen und das, was wir auch analysieren. Aber grundsätzlich gibt es schon die Idee, so wie es in dem Bericht von Mario Draghi, der erstmals in seiner Analyse der europäischen Wettbewerbsfähigkeit diese Idee präsentiert hat, ein 28. Regime auf europäischer Ebene zu schaffen, auch Elemente beispielsweise des Steuerrechts mittel- und langfristig einzubeziehen oder auch weitere Rechtsfragen in diesem 28. Regime zu regeln. Also das ist grundsätzlich dieser weitere Rahmen, dieser weitere Bereich, über den wir sprechen. Das wird auch immer wieder auf europäischer Ebene betont, dass dieses 28. Regime durch die EU Inc. alleine noch nicht fertiggestellt sei. Aber im Moment ist der einzige Vorschlag oder der erste Vorschlag, der vorliegt, diese neue europäische Rechtsform EU Inc., die für sich und an sich schon sehr, sehr viele Gefahren enthält, die wir heute auch gemeinsam besprechen wollen.
Und du hast es jetzt gerade schon gesagt, ja eher für Startups und auch für Scale-Ups ist das ja eigentlich gedacht. Aber ist es wirklich nur für die gedacht? Ist das abgesichert oder ist das potenziell was, was viel mehr Unternehmen nutzen könnten?
Die Ursprungsidee war für Startups und Scale-Ups. Allerdings gibt es insbesondere die Unternehmensverbände, Industrieverbände, die sich wünschen, dass sie auch eine Flexibilisierung für ihre großen Unternehmen bekommen. Deswegen ist die zweite Baustelle, die aber in der Presse eigentlich nicht so richtig auftaucht, ist die, dass man einen Konzernbaustein schafft und dass Großkonzerne die EU Inc. nutzen können für Tochterunternehmen oder aber auch für neue Holdings. Insofern ist es definitiv nicht ausschließlich für Startups und Scale-Ups, sondern auch für die großen Konzerne.
Dann lasst uns genau bei der EU Inc. mal bleiben. Was würde sich denn jetzt ganz praktisch ändern, wenn ein Unternehmen diese Form nutzt? Sebastian, du hast gerade schon gesagt, das könnten auch große Unternehmen machen, wenn die neue Holdings machen oder Holdings ausgliedern. Was würde sich ganz praktisch ändern?
Es ändert sich das, dass eine schnellere Gründungsmöglichkeit gegeben ist. Die Kommission redet davon, dass innerhalb von 48 Stunden für weniger als 100 Euro und ohne Mindestkapitalanforderungen und vollständig digital die Unternehmen gegründet werden können. Es soll eine zentrale über einmalige Übermittlung von Unternehmensdaten mit automatischer Weiterleitung innerhalb der EU geben. Es soll Aktienoptionspläne für Beschäftigte geben und harmonisiert geschaffen werden. Es sollen unterschiedliche und flexible Aktienklassen mit unterschiedlichen Stimmrechten geschaffen werden. Es soll sogar ein vereinfachtes Insolvenzverfahren für Startups, sogenanntes Fast Track, geschaffen werden. Aber all diese Punkte sind extrem problematisch auch. Also das zählt sich so schön auf und klingt wunderbar, weil es natürlich im ersten Moment sich sehr nach einer Vereinfachung für Unternehmen anhört, ist aber gleichzeitig ganz schön problematisch. Und dazu kommt, was sich ändert. Es ist eine europäische Rechtsform, so interpretieren wir das. Und die wird in einem beliebigen Mitgliedstaat der EU eingetragen, kann aber beliebig ihre wirtschaftliche Tätigkeit und ihre Beschäftigten in einem ganz anderen Mitgliedstaat haben. Dadurch haben wir den Effekt, dass das Recht gilt dort, wo die Gesellschaft eingetragen wurde, und das mit einem europäischen Label, sodass wir Unternehmen hierzulande haben werden, die europäisch aussehen, aber eigentlich ausländische Unternehmen sind.
Genau, das sind jetzt einige Probleme, aber da gibt es wahrscheinlich noch viele weitere. Vielleicht, Maxi, können wir da noch mal weiter reinschauen. Was für Probleme zusätzlich, die Sebastian jetzt gerade schon angesprochen hat, gibt es noch bei diesem Vorschlag der EU Inc.?
Ganz konkret aus einer gewerkschaftlichen Perspektive machen wir uns ja begründeterweise sehr große Sorgen um die Zukunft der Mitbestimmung, weil wir durch diese neue Unternehmensrechtsform befürchten, dass Unternehmen die Mitbestimmung in Deutschland so sehr geschickt, effektiv und völlig legal umgehen können, indem sie sich in einem anderen Mitgliedstaat gründen. Sebastian hat das gerade ausgeführt, ohne irgendwie eine ökonomische Aktivität in diesem Land vorweisen zu müssen. Und damit gelten dann die Mitbestimmungsregeln in dem Gründungsland, unabhängig davon, wie viele Beschäftigten beispielsweise dieses Unternehmen in Deutschland hat. Wir wissen ja, dass die Unternehmensmitbestimmung in Deutschland gekoppelt ist an den deutschen Sitz und die deutsche Rechtsform. Mit der Ausnahme der SE, da gibt es in besonderen Zusammenhängen auch die Möglichkeit, im Rahmen dieser europäischen Rechtsform die Unternehmensmitbestimmung zu etablieren. Aber ganz grundsätzlich ist das erstmal so, dass das mit der deutschen Rechtsform und dem Sitz in Deutschland zusammenhängt. Dieses Modell steht in einem Spannungsfeld jetzt zu diesem Vorschlag auf europäischer Ebene. Und wie gesagt, wir sehen da sehr große Gefahren. Es gibt auch noch einige arbeitsrechtliche Fragen, die zumindest geklärt werden müssen jetzt im Gesetzgebungsverfahren, weil die Verordnung ein Stück weit auch offen lässt, ob sich eventuell das Arbeitsrecht auch nach dem Sitzstaat des Unternehmens richten könnte. Das wäre auch ein Bruch mit dem, wie es im Moment geregelt ist. In der Regel ist es so, dass sich das Arbeitsrecht nach dem Beschäftigungsort richtet. Und auch hier bräuchte es in der Verordnung eine Klarstellung. Das sind eben zwei besonders kritische Punkte, die wir sehen, neben auch mittelbaren Auswirkungen auf ArbeitnehmerInnenrechte, beispielsweise durch Ketten von EU-Inks, die entstehen können, wo man beispielsweise auch diese Unternehmen nutzen könnte, um beispielsweise auch den Mindestlohn beispielsweise zu umgehen oder auch arbeitsschutzrechtliche Fragen. Das sind mittelbare Probleme, aber diese ganz direkten Effekte sehen wir besonders bei der Unternehmensbestimmung.
Das muss ich noch einmal ganz kurz für mich einmal aussprechen. Also mit der EU Inc. wäre es möglich zu sagen, ich gründe ein Unternehmen in Mitgliedstaat XY, könnte jetzt mir den aussuchen, wo mir da die Bedingungen am besten gefallen, bezüglich Steuerrecht, bezüglich Mitbestimmungsvorgaben und so weiter, und könnte das dann gründen, auch wenn meine Beschäftigung in einem ganz anderen Mitgliedstaat liegen würde.
Genau, es gibt keinen Anknüpfungspunkt im Rahmen einer ja sozusagen physischen Präsenz in diesem Land durch einen Betrieb. Das ist eben nicht nötig, sondern es reicht eben, wenn ich in diesem Land ja einfach das Unternehmen registriere.
Wenn ich noch einmal ergänzen darf gerade.
Sehr gerne.
Ein Grundproblem dahinter, also quasi das Urproblem, ist, dass es überhaupt möglich ist, den Sitz eines Unternehmens aufzuspalten. Dass es möglich ist, dass ich den Registersitz, also die Eintragung im Register, in einem Staat vornehme und nach dessen Recht und dessen Pfeife tanze und gleichzeitig aber meinen Verwaltungssitz, meine Hauptverwaltung oder meinen Sitz der wirtschaftlichen Tätigkeit in einem ganz anderen Land habe. Und es gibt durchaus da einen traditionell rechtlichen Streit, inwiefern das möglich ist. Und es gibt Mitgliedstaaten, die haben das traditionell so gehandhabt und andere Mitgliedstaaten, die haben traditionell eine Sitzeinheit vorgeschrieben. Der Europäische Gerichtshof hat für nationale Rechtsformen, ich sage leider, die Sitzaufspaltung vor Jahren zugelassen, was die ganze Problematik erstmal geschaffen und forciert hat. Man kann durchaus hinterfragen, ob es überhaupt sinnvoll und nötig ist, dass man solche Sitzaufspaltungen zulässt. Denn natürlich führen sie dazu, dass ich Rechte in dem aktiven Mitgliedstaat umgehe und vermeide. Und dazu gehört eben die Unternehmensmitbestimmung.
Ich würde vielleicht auch eine Sache noch ergänzen. Auf der einen Seite geht es uns natürlich im Kern um die Unternehmensmitbestimmung, weil wir davon überzeugt sind, dass es ein ganz elementarer Teil der industriellen Beziehungen ist, aber auch der Sozialpartnerschaft. Und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern in Europa, die auch betroffen sind von diesen Veränderungen, die jetzt die EU-Inc. mit sich bringt. Wenn man sich das Ganze aber mal anschaut, dann sehen wir, dass es in diesem Vorschlag sehr wenige Schutzstandards und Schutzmechanismen gibt. Also auch die Unternehmensmitbestimmung ist ja etwas, was man so als Checks und Balances betrachten kann. Also eine Korrektur auch der Macht des Kapitals. Wir sehen, es soll eine unheimlich schnelle Gründung dieser Unternehmen möglich sein, in nur 48 Stunden. Wie das rein praktisch funktionieren soll, ist mir auch ehrlicherweise völlig schleierhaft, aber darauf geht der Vorschlag nicht ein. Es soll nur die Möglichkeit geben, einmal alle Daten auch einzugeben im Rahmen dieser Gründung. Es gibt beschleunigte Insolvenzverfahren und wir wissen auch, dass gerade eben dieser Prozess der Insolvenz auch für Beschäftigte, die Gläubiger sind ja oftmals auch, besonders sensibel ist und diese Gruppen besonders vulnerabel sind. Und diese beschleunigten Insolvenzprozesse ohne zum Beispiel einen Insolvenzverwalter erhöhen dann auch nochmal die Anfälligkeit, dass beispielsweise auch Schmu getrieben wird in diesen Prozessen. Und wenn man sich jetzt dieses gesamte Bild anguckt, dann haben wir ein völliges Ungleichgewicht in diesem Vorschlag. Und Schutzmechanismen auch für andere Stakeholder, aber eben auch für Beschäftigte, die fehlen vollständig in diesem Vorschlag. Und das ist aus meiner Sicht ein ganz großes Defizit und einfach eine völlige Unausgewogenheit in diesem grundsätzlichen Ansatz und in diesem Vorschlag, den wir hier sehen, den man einfach nur nicht nur aus Beschäftigtenperspektive, sondern auch aus Perspektive anderer Stakeholder, wie beispielsweise auch Shareholder oder anderer, auch der öffentlichen Hand, nur kritisieren kann, aus meiner Sicht.
Bei all den Punkten, die du jetzt gerade noch mal angesprochen hast, Maxi, da traue ich mich, diese Frage eigentlich gar nicht zu stellen, weil ich hoffe, dass die Antwort, die ich erwarte, eigentlich anders ausfällt. Aber bei all diesen Kritikpunkten hofft man ja, dass, wenn ich jetzt frage, das gilt dann aber auch nur für neu gegründete Unternehmen, oder? Das wird doch nicht, da können doch nicht Unternehmen, die es jetzt bereits schon gibt, vielleicht nochmal Mitbestimmungsauflagen umgehen. Ist das so? Also gilt das nur für Neugründungen oder ist das auch eine Möglichkeit, wo auch bestehende Unternehmen da jetzt nochmal eine neue Tür, die aufgeht, sehen, Sebastian?
Leider ist es nicht so und das ist ein großer Kritikpunkt auch. Der Kritikpunkt ist, dass es keine Begrenzung auf Startups und Scale-Ups gibt. Und da es diese Begrenzung nicht gibt, ist die EU Inc. offen für alle großen Unternehmen auch. Und selbst dann ist sie offen, zumindest nach der jetzigen Formulierung in der Verordnung, wenn bereits mitbestimmte Unternehmen, also bereits paritätisch mitbestimmte Unternehmen, sich entscheiden, eine EU Inc. zu werden. Selbst diese können nach unserer Lesart die Mitbestimmung abstreifen. Die Verordnung verweist zwar auf die sogenannte Mobilitätsrichtlinie, Umwandlungsrichtlinie, die bestimmte Verhandlungsverfahren enthält, aber da wäre die Voraussetzung, dass man sich umwandelt in eine nationale Rechtsform. Und die EU Inc. in unserer Lesart ist keine nationale Rechtsform, sondern eine europäische Rechtsform. Deshalb könnte ein großes Unternehmen, was sich in eine EU Inc. umwandelt, hinterher sagen, so und jetzt verlege ich meinen Sitz über die Grenze in einen anderen Mitgliedstaat und dann greift diese Richtlinie mit den Schutzvorschriften für die Mitbestimmung nicht. Und damit wäre ich die Mitbestimmung los. Aber selbst wenn ich dazu komme, dass diese Richtlinie gilt, enthält auch diese Richtlinie nur einen Schutz für höchstens 4 Jahre. Weil danach kann ich durch weitere Maßnahmen mich ganz umstrukturieren und die Mitbestimmung loswerden. Insofern ist es auch für Großunternehmen und Konzerne ein Mechanismus, der für die Mitbestimmung sehr gefährlich ist. Und was diese Regelung auch zur Folge hat, ist, dass wir kämpfen darum, dass ausländische Rechtsformen in Deutschland in die Mitbestimmung einbezogen werden. Man kennt vielleicht, früher war immer das klassische Beispiel, Air Berlin war damals als Limited registriert in Großbritannien und hierzulande die Fluggesellschaft hatte keine Mitbestimmung, weil es eine ausländische Rechtsform, eine Limited war. Und wir kämpfen darum, dass es ein sogenanntes Mitbestimmungserstreckungsgesetz gibt. Wenn die Verordnung nun so käme, wie sie ist, würde das bedeuten, dass ein Mitbestimmungserstreckungsgesetz gar nicht mehr möglich ist, weil die Regelung abschließend in der Verordnung ist. Nämlich so geregelt, es gilt das Recht an dem Registerstaat. Und damit wären wir draußen mit unserer Mitbestimmung. Und man kann sagen, damit wäre die Mitbestimmung nur eine freiwillige Angelegenheit für Unternehmen. Es wäre nicht verpflichtend, so wie man es vielleicht im Kopf hat, dass eine Mitbestimmungsregelung gesetzlich vorgegeben ist und verpflichtend ist für alle Unternehmen. Nein, es wäre dann nur eine freiwillige Sache für die Unternehmen, weil sie tatsächlich wählen könnten, welches Konstrukt sie nehmen. Und das ist schon sehr bedenklich, auch für die Demokratie ist das bedenklich, weil wir die Mitbestimmung auch als Form der Demokratie im Unternehmen ansehen. Wir wissen auch, dass die Mitbestimmung die Demokratie in der Gesellschaft stärkt. Insofern ist es nicht nur für Arbeitnehmer und Unternehmen bedenklich, sondern für die gesamte Gesellschaft letztendlich bedenklich, weil wir damit eben die Mitbestimmung der Beliebigkeit anheimstellen. Und ein Punkt noch, ein anderer Punkt ist, Maxi hat es ausgeführt, der Gesetzesvorschlag bietet sehr wenig Schutzvorschriften insgesamt und ist recht unausgewogen. Auch in dem Feld, dass er Unternehmen vor Augen hat, die im angelsächsischen System zu Hause sind, in dem sogenannten monistischen System ohne Aufsichtsrat. Und das kann dazu führen, mit den Regelungen in der Verordnung, dass bestimmte Kompetenzen des Aufsichtsrats in Deutschland, wie zum Beispiel die Vorstandsbestellung, plötzlich gar nicht mehr beim Aufsichtsrat liegt, sondern bei der Hauptversammlung. Und dann, selbst wenn ich die Mitbestimmung beibehalte, habe ich trotzdem dann ein Modell, wo ich Beteiligungsrechte umgangen habe. Insofern gibt es viele Baustellen, wo wir bei der Verordnung einhaken und dagegen steuern müssen. Unabhängig davon, dass wir prinzipiell das ganze Modell nicht unterstützenswert finden.
Ja, da bleibt einem fast so ein bisschen die Spucke weg, wenn man da nochmal genauer draufschaut, was für eine Auswirkung dieser Vorschlag haben kann. Und deswegen würde ich jetzt gerne auch nochmal mit euch darüber sprechen, wer hat denn dafür überhaupt lobbyiert? Woher kommt denn dieser Vorstoß überhaupt? Ein Begriff, der mir immer wieder begegnet ist, als ich versucht habe, mich einzulesen, ist der sogenannte Delaware-Effekt. Können wir da noch mal kurz einhaken, was der Delaware-Effekt ist und was das mit dem 28. Regime zu tun hat und auch mit der so Ideengeschichte hinter dem 28. Regime? Maxi?
Ja, sehr gerne. Vielleicht starten wir mal damit, dass gerade wenn es um das Thema Förderung von Startups und Scale-Ups angeht, man ja grundsätzlich sehr stark in die USA schaut. Also man sich gerne daran orientieren möchte, wie das in den USA funktioniert und eben glaubt, dass ja diese Orientierung dazu führen könnte, dass eben auch Startups und Scale-Ups in Europa bessere Entwicklungschancen hätten. Und ein Begriff, der in dem Zusammenhang immer wieder genannt wird, das ist das, was du sagst, das ist der sogenannte Delaware-Effekt. Und was bedeutet das konkret oder was kann man sich darunter vorstellen? Es ist so, dass die Bundesstaaten in den USA in einem Wettbewerb zueinander stehen, was das Gesellschaftsrecht angeht. Das bedeutet, dass die Bundesstaaten versuchen, durch besonders attraktive Vorgaben Das meint dann in der Regel besonders niedrige Standards oftmals, besonders viele Unternehmen anzuziehen und ja Unternehmen zu incentivieren, sich eben in dem jeweiligen Bundesstaat niederzulassen. Und ein Beispiel dafür ist der Bundesstaat Delaware. Das sind einmal gesellschaftsrechtliche Vorgaben, so wie wir sie jetzt auch diskutieren im Rahmen der EU Inc. Das sind aber auch bestimmte steuerrechtliche Fragen, die eben auch auf Bundesstaatsebene entschieden werden können. Und so versucht man dann mit einem ja, sogenannten Race to the Bottom, das ist der Begriff, den man da durchaus verwenden kann, also mit einem Wettbewerb nach unten, also wer hat die niedrigsten Standards und dort sollen sich dann die Unternehmen ansiedeln. Wir hatten schon mal so eine vergleichbare Diskussion, ich weiß nicht, ob einige von euch sich erinnern, auch im Rahmen der Gewerbesteuer in Deutschland. Und zwar gab es da dieses Beispiel Monheim, was besonders niedrige Gewerbesteuerhebesätze hatte und was dann dazu geführt hat, dass sich da viele Unternehmen angesiedelt haben. Und das mag jetzt positiv sein für Monheim. Aus meiner Sicht ist die Entwicklung mittlerweile schon wieder eine andere in Monheim, aber gut. Aber man muss ja auch das große Ganze sehen. Und was bedeutet das beispielsweise auch für andere Städte, für die gesamte Region? Und führt das tatsächlich dazu, auch nachhaltig Wohlstand zu schaffen? Nicht nur für wenige, sondern am Ende auch für die vielen. Und da darf man dann durchaus ein großes Fragezeichen hintermachen bei diesem Delaware-Effekt.
Du hast gerade eingangs gesagt, wenn es um Startups und Scale-Ups geht, dann orientiert man sich immer in die USA. Deswegen auch dieses Kreisen um diesen Begriff Delaware-Effekt. Aber wenn man sich anschaut, wer jetzt für die EU Inc. geworben hat, dann landet man auch schnell bei so Gruppen wie der Chamber of Progress, zu denen auch Apple, Uber und Google gehören. Also nicht nur Unternehmen, die in die USA schauen, sondern eben auch aus den USA kommen. Und auch Unternehmen, die eben nicht viel Wert auf Mitbestimmung setzen. Das waren ja nicht die einzigen, die dafür geworben haben. Wie sah denn das Lobbyverhalten um dieses 28. Regime aus? Kannst du da noch mehr zu sagen, Maxi, wer da noch dazu gehörte?
Ja, ich kann das versuchen zu skizzieren. Es gibt da auch einige ganz gute Recherchen verschiedener Netzwerke, die versuchen auf europäischer Ebene eben aufzuzeigen, wie auch Lobbystrukturen und Netzwerke funktionieren. Und die haben aufgezeigt, dass einmal tatsächlich diese Chamber of Progress, die auch einen europäischen Ableger hat, massiv für das 28. Regime lobbyiert. Interessant ist auch nochmal, sich vor Augen zu führen, und das hast du gerade erwähnt, wer diese Chamber of Progress finanziert. Das ist unter anderem Amazon, Uber, Meta, Google, Apple, Twitter bzw. X. Und diese Chamber of Progress ja, beschreibt sich selbst als progressive Organisation, die natürlich aber durchaus interessensgeleitet versucht, Einfluss zu nehmen auf Politik eben nicht nur in den USA, sondern auch in Europa. Und zwar nicht nur im Kontext des 28. Regimes, sondern auch beispielsweise im Rahmen verschiedener Omnibus-Initiativen, was jetzt auch den AI-Act angeht oder grundsätzlich, wenn es um das Thema Digitalisierungspolitik geht, auch auf europäischer Ebene. Und es da durchaus auch relativ viel Kritik gab an Workshops, die beispielsweise auch die Europäische Kommission durchgeführt hat, in denen es dann doch eine sehr hohe Präsenz dieser Organisationen gab. Eine andere Initiative, die immer wieder auftaucht, wenn wir auch über das 28. Regime sprechen, ist diese Organisation, die nennt sich Allied for Startups. In dieser Organisation sind auch Startup-Unternehmen vertreten. Wenn man aber sich da auch anschaut, wie wiederum die Finanzierungsstruktur ist, dann sehen wir auch da wieder die Namen, die wir vorhin schon gehört haben, Amazon, Google, Microsoft und Apple. Und hier muss man dann durchaus dann doch auch fragen, was bewegt große Unternehmen, die ganz andere Interessen und auch Bedürfnisse haben, so massiv auch in diese Organisationen zu investieren, die sich dann ja sehr stark für das 28. Regime auf europäischer Ebene ausgesprochen haben. Dass sozusagen diese ganzen Strukturen an sich viele Fragezeichen hervorrufen. Sebastian hat gerade schon skizziert, dass es sicherlich auch fragwürdig ist, dass jetzt dieser Titel EU Inc. eben Eingang gefunden hat in die Verordnung als sozusagen Name dieser neuen Rechtsform. Also dass das allein schon ja sehr fragwürdig ist, sagt schon sehr, sehr viel aus. Hier muss man wirklich überlegen, was wollen diese Organisationen tatsächlich? Was wollen diese US-amerikanischen Unternehmen in Europa und wie versuchen die Digitalpolitik, aber jetzt auch Gesellschaftsrecht zu verändern Und ist das wirklich im Sinne auch des europäischen Gedankens und im Sinne auch der europäischen Öffentlichkeit? Oder spielen da möglicherweise auch Einzelinteressen eine Rolle, die eben nicht im Sinne der Allgemeinheit sind? Wir denken beispielsweise jetzt auch daran, wie sich diese Unternehmen positionieren im Moment in den USA, auch die Entwicklungen in den USA ja durchaus nicht mehr kritisch begleiten, sondern sich da, ich glaube, man darf ruhig den Begriff Anbietern verwenden, an die US-amerikanische Regierung. Da glaube ich, ist es sicher richtig und wichtig, das kritisch zu hinterfragen und wirklich zu überlegen, ja, sind das Organisationen, denen man uneingeschränkt folgen möchte in ihren Vorschlägen, wie sich europäische Politik weiterzuentwickeln hat.
Mir drängt sich gerade die Frage auf, Sebastian, wie weit ist es denn mit diesem Vorstoß schon? Kommt das 28. Regime jetzt unausweichlich? In welchem Zeitpunkt des Prozesses sind wir da? Ist das überhaupt noch abwendbar?
Vielleicht einmal zurückblickend. Wir hatten um 2012 und in den Jahren schon zweimal Vorstöße in eine ähnliche Richtung einer Europa-GmbH. Die sind damals gescheitert. Das war damals die SPE und die SUP, Europäische Privatgesellschaft. Die sind gescheitert wegen Bedenken der Mitgliedstaaten speziell zum Steuerrecht und zur Mitbestimmung. Heute ist die Lage ein bisschen anders, weil wir haben andere Mehrheiten im Parlament, eine andere Weltlage, eine andere Kommission und auch eine andere Bundesregierung. Die Grundidee hinter dem ganzen Konzept ist auch eine andere als damals, wo es tatsächlich um die mehr eben eine europäische Privatgesellschaft ging. Jetzt war die Grundidee vor allem fußend, Maxi hat es erwähnt, auf dem Draghi-Report auch, wo es um Wettbewerbsfähigkeit geht. Also das Schlagwort ist Wettbewerbsfähigkeit stärken und dabei deswegen eben auch Startups stärken, die sonst möglicherweise in die USA abwandern, was ja ein richtiger Gedanke ist, dass wir die Startups hier halten wollen. Insofern durchaus ein positiver Ansatz. Wettbewerbsfähigkeit, gleichzeitig haben wir den Trend zu Bürokratieabbau, was dazu führt, dass alles, was Regulierung ist, alles, was sozialer Schutz und Sozialstandards ist, infrage gestellt wird. Und damit wird das gesamte europäische Sozialmodell letztendlich infrage gestellt. Und die Frage von dir war ja, können wir es noch verhindern? Mit diesem sehr plakativen und einfachen Wording Wettbewerbsfähigkeit ist es ganz schwer zu verhindern, weil im Prinzip ja alle dafür sind für Wettbewerbsfähigkeit. Und mit der politischen Landschaft, wo eben Konservative und Rechte viel stärker sind im Parlament, ist es auch viel schwieriger, da die sozialen Elemente stark zu halten. Und das bei gleichzeitig zu sagen, ja, durchaus ein gutes Ziel. Und wenn man es genau anguckt, dann kommt dazu, dass die Bundesregierung zwar einen sehr guten Vorschlag vorgelegt hat, der auch Mitbestimmung schützen würde, der aber keineswegs irgendwie mehrheitsfähig war, und dass aber sehr starke Kräfte in der Bundesregierung und auch das Kanzleramt öffentlich auch sehr stark für die Idee EU-Inc. stehen. Das macht ein Verhindern jedenfalls schwierig. Aber gleichzeitig muss man natürlich gucken, wie die Debatte läuft, und wir setzen uns ein, die Kritik nach vorne zu bringen, die ja, wie dargestellt, sehr berechtigt ist.
Aber Sebastian, wenn ich das richtig mitbekommen habe, sagt die Kommission doch selber, sie schützt eigentlich die Mitbestimmung, oder? Ist es nicht so?
Das ist genau richtig. Die Kommission behauptet, sie schützt die Mitbestimmung, weil ja nationales Recht gilt. Insofern sagt die Kommission, wir ändern gar nichts an den nationalen Mitbestimmungsrechten. Und das ist wirklich nicht richtig so, weil das System führt dazu, dass die Mitbestimmung unterwandert wird. Weil letztendlich gilt ja nicht jedes nationale Mitbestimmungsrecht, sondern es gilt das Recht am Registerstaat, dort, wo das Unternehmen eingetragen ist, und nicht das Recht, wo die Beschäftigten sind. Und damit ist die Mitbestimmung eben diesem Race to the Bottom oder diesem Forum-Shopping schutzlos ausgeliefert. Insofern stimmt das nicht, wenn die Kommission das so darstellt.
Maxi, du wolltest ergänzen.
Ich wollte das nochmal unterstreichen, was Sebastian gesagt hat, dass aktuell dieses Narrativ auf europäischer Ebene die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit unheimlich mächtig ist. Und dass man dem kaum irgendwas entgegensetzen kann. Ich finde das leider sehr schade, weil das, was Sebastian gesagt hat, ist natürlich richtig. Natürlich sind wir auch aus einer gewerkschaftlichen Perspektive für wettbewerbsfähige Unternehmen und auch für einen wettbewerbsfähigen Wirtschaftsraum innerhalb der Europäischen Union. Und am Ende muss es doch darum gehen, dass wir gemeinsam uns hinsetzen und anschauen, wo gibt es Möglichkeiten, eben diese Wettbewerbsfähigkeit zu stärken. Und da vielleicht auch nochmal in diesem Vergleich auch mit den USA, das, was wir jetzt eigentlich erleben, sind ja Ansätze im Prinzip sehr, ich würde schon fast sagen, neoliberal, nur dieses Konzept der Wettbewerbsfähigkeit nach vorne zu bringen, ohne ja diesen gemeinschaftlichen Aspekt auch der Sozialpartnerschaft in den Vordergrund zu stellen, ist aus meiner Sicht der völlig falsche Ansatz. Weil das, was uns in Europa doch stark macht, ist doch am Ende dieser gemeinschaftliche Ansatz. Wir sind eine soziale Marktwirtschaft, die nicht nur die Interessen der Anteilseigner nach vorne stellt, sondern die eben auch um den Ausgleich bemüht ist. Und das trägt aus meiner Sicht auch zu einer gewissen politischen und auch einer wirtschaftlichen Stabilität bei. Und anstatt sich diesen Kern zunutze zu machen und zu sagen, wir versuchen, einen gemeinschaftlichen Ansatz zu wählen, möglichst viele Stakeholder, Interessenträger mit einzubeziehen und eine gemeinsame Idee davon zu entwickeln, wie wir die Wettbewerbsfähigkeit stärken können, macht man das genaue Gegenteil und begünstigt massiv nur eine Gruppe. Und versucht dann unter diesem, in Anführungsstrichen, Deckmantel der Wettbewerbsfähigkeit ganz gezielt Arbeitnehmerinnenrechte, Mitbestimmungsrechte, Sozialstandards abzubauen. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung aus meiner Sicht. Und da bin ich ehrlicherweise auch ein bisschen ratlos auch und sauer, dass man eben diesen Ansatz wählt, weil ich glaube, es ginge auch anders. Und die Effekte oder die Konsequenzen oder die Maßnahmen, die man gemeinsam entwickeln könnte, die wären sicherlich genauso wirksam und genauso, ja vielleicht sogar wirksamer am Ende, weil das gemeinschaftlich getragen wird von vielen und eben nicht auch zu solchen ja, Konflikten führt, die ja vorprogrammiert sind, wenn ich solche Vorschläge ohne irgendeine Balance, ohne irgendeine Ausgewogenheit am Ende auf den Tisch lege. Und das finde ich sehr, sehr schade und finde ich auch eine verpasste Chance auf europäischer Ebene.
Da sehe ich ganz genauso wie Maxi. Und ich würde sogar sagen, der Verordnungsvorschlag der Kommission ist wirklich ein Schlag ins Gesicht des europäischen Sozialmodells. Denn die EU-Kommission hatte Möglichkeiten, ein ausgewogeneres Modell vorzulegen. Es gab Vorschläge und es gab insbesondere Vorarbeiten im Europäischen Parlament. Da gab es einen Initiativbericht, der uns auch nicht in allen Punkten gefallen hat, aber der immerhin versucht hat, ausgewogen zu sein und alle Sichtweisen und Interessensgruppen mit einzubeziehen und eben auch versucht hat, die sozialen Schutzrechte nicht zu unterminieren, sondern eben auch in einer EU-INC zu schützen. Und es ist deshalb so skandalös, dass die EU-Kommission das alles in den Wind geschlagen hat, im Prinzip nur die Lobbyarbeit der Startup-Branche aufgegriffen hat und der Industriekonzerne, die eben rein auf Flexibilisierung, Vereinfachung mit dem Argument der Wettbewerbsfähigkeit gehen und das voll auf Kosten der Schutzrechte in den Mitgliedstaaten.
Weil das gehört natürlich zur Wahrheit auch dazu. Neben den Startup-Verbänden, die eben finanziert werden von eben diesen großen Digitalunternehmen, setzen sich viele Unternehmensverbände, auch der sozusagen etablierten Industrien, natürlich jetzt voll auf diesen Vorschlag drauf, weil sie auch sehen, dass viele Dinge, die ihnen unangenehm und unbequem sind, weil auch das kann Mitbestimmung eben sein und das soll Mitbestimmung ja auch sein, dass man sich dem jetzt entledigen könnte über diesen doch wahnsinnig weitreichenden Vorschlag. Das ist natürlich genauso gefährlich und sozusagen komplementiert das Bild dann noch, was wir jetzt gerade auch schon gezeichnet haben.
Und das ist im Prinzip die vorhin erwähnten SPE und SUP Vorschläge von vor 15 Jahren, die gescheitert sind, die kamen aus der Großindustrie. Die waren im Prinzip eine Idee, einen Konzernbaustein zu schaffen. Mit dieser Idee springen sie nun auf die Start-up-Idee auf, damals mit guten Gründen gescheitert, jetzt aufgesprungen auf die Start-up-Idee und damit fast unbemerkt mit aufgenommen, weil man die Startups in ihrer Größenentwicklung angeblich auch nicht beschränken will. Und es führt sogar dazu, dass der Kommissionsvorschlag vorsieht, dass die EU Inc. börsenfähig sein kann. Und das ist auch irgendwie eine Überfrachtung von Themen auf ein ganz komplexes Modell, was Rechtssicherheit in Frage stellt am Ende.
Das heißt, wir sehen dann demnächst die ein oder andere EU Inc. im DAX, zumindest so stellt sich dann die EU-Kommission das vor. Völlig absurd, muss man sagen. Und Sebastian hat es gerade auch schon gesagt, das ist eigentlich eine Komplexität dieses gesamten Bereichs, der sich in diesem einen Verordnungsvorschlag, der ja dann, und das ist ja die Besonderheit bei Verordnungen, dass sie nicht nochmal umgesetzt werden müssen in nationales Recht, die an sich in diesem Verordnungsvorschlag gar nicht abgebildet werden können. Und die Interessen von Startups und Scale-Ups eigentlich auch völlig andere sind als von größeren Unternehmen, etablierteren Unternehmen, die schon lange auch am Markt sind. Und das ist schon etwas schräg, dass man jetzt in diesem Universalvorschlag im Prinzip versucht, ganz viele verschiedene Interessen abzudecken. Also auch schon Dinge, die jahrelang köcheln und die man jahrelang gerne mal in EU-Recht sehen wollte, jetzt damit abgebildet werden sollen.
Und vielleicht nochmal zu deiner Frage, ob man es noch abwenden kann. Die EU-Kommission hat als die Rechtsgrundlage den Artikel 114 des EU-Vertrags gewählt. Und es ist ganz breit, also ich würde sagen fast einhellige Meinung, dass dieser Artikel nicht passt, weil er nicht die Zuständigkeit hat, diese EU Inc. in ihrem Ausmaß mit diesen vielen Facetten, die da drin stecken, mit diesen vielen Inhaltsstoffen, das zu regeln. Weil eben auch Arbeits- und Sozialrecht betroffen ist, was von Artikel 114 ausgeschlossen wäre. Und die Konsequenz ist, 114 führt zum Mehrheitsbeschluss im Rat. Und die eigentlich anwendbaren Rechtsgrundlagen würden zur Einstimmigkeit führen und dazu, dass auch die nationalen Parlamente beteiligt werden oder zumindest in Deutschland das Parlament beteiligt werden müsste. Insofern führt die Wahl der Rechtsgrundlage zu einem Ausschluss von Beteiligung und eben zu einer erleichterten Entscheidung. Man kann die Kritiker leichter übergehen. Also es wird wirklich breit auch in der Rechtswelt diese Rechtsgrundlage kritisiert für diese EU-Inc. Aber die Befürworter sagen dann, naja, man kann ja jetzt nicht in einer Rechtsgrundlagendiskussion scheitern. Man muss doch mal was möglich machen. Das ist aus meiner Sicht wirklich fatal, weil wenn ich als EU sage, ich schaffe mir meine Rechtsgrundlagen, wie ich es will, damit entziehe ich mir die demokratische Grundlage.
Aber kann das jetzt noch angefochten werden, auf welcher Rechtsgrundlage das jetzt entschieden werden soll? Oder ist das jetzt...
Also erstmal versuchen wir natürlich die Rechtsgrundlage in der Debatte, die Rechtsgrundlage zu ändern und zu einer anderen Rechtsgrundlage zu kommen und zu einem Einstimmigkeitsbeschluss im Rat zu kommen. Aber die Mehrheitsverhältnisse machen das nicht leicht. Wenn die Verordnung so käme, dann hätten hinterher Mitgliedstaaten ein Recht, das vor dem EuGH zu hinterfragen. Wir als Arbeitnehmer oder als Gewerkschaften hätten nur die Möglichkeit, es beim EuGH zu hinterfragen in einem konkreten Fall, der dann über die nationalen Gerichte bis zur Vorlage zum EuGH kommt. Insofern ist schon besser, man kriegt es vorher gelöst.
Was aber aus meiner Sicht auch nochmal zeigt, wie stark dieser politische Druck ist, der dahinter steckt. Ja, weil die Interessenslage war die, dass man gerne eine Verordnung vorschlagen wollte, um am Ende nicht wieder sozusagen 27 Umsetzungsgesetze zu haben, wie es beispielsweise im Falle der Europäischen Aktiengesellschaft ist. Weil man aber sich durchaus bewusst war, das wäre jetzt meine Spekulation, dass das natürlich auch im Rahmen des Gesetzgebungsprozesses schwierig werden könnte, hat man sich dann eben für den Artikel 114 AIOV entschieden. Das hat aus meiner Sicht auch wieder so ein Geschmäckle und dann auch wieder paradox, dass die andere Seite dann, in Anführungsstrichen andere Seite, also diejenigen, die das sehr stark befürworten, dann im Prinzip wiederum vorwerfen, dann uns oder denjenigen, die eben diese Rechtsgrundlage kritisieren, dass das politisch motiviert sei. Da, glaube ich, muss man Ross und Reiter dann doch auch nochmal benennen, dass natürlich alleine diese Auswahl der Rechtsgrundlage schon ja eigentlich zeigt, dass der Druck auch unheimlich hoch war, da jetzt etwas zu liefern, eine Verordnung zu liefern und das Gesetzgebungsverfahren möglichst einfach zu gestalten und wenig Kritik zuzulassen.
Die andere Seite, die dunkle Seite der Macht sozusagen.
Ganz genau. Ich muss einmal ganz gerade raus euch mal beschreiben, wie jetzt meine gefühlsmäßige Achterbahn während dieses Gesprächs war. Ich bin hier sehr kämpferisch reingestartet und dachte, das wird bestimmt nett, sich da mal drüber zu unterhalten. Dann war ich sehr empört, aber jetzt zum Schluss bin ich sehr niedergeschlagen. Und ich bin eigentlich nicht bereit, ein Gespräch in unserem Podcast so enden zu lassen. Deswegen vielleicht nochmal zum Abschluss auch, wenn man das Gefühl hat, das folgt jetzt einem Zeitgeist, dem man nicht zustimmen möchte, der sich aber so ein bisschen ausbreitet und man das Gefühl hat, man kann es kaum aufhalten. Habt ihr nicht trotzdem noch einen positiven Take zum Ende? Warum trotzdem weiter kritisieren? Wo liegt eure Hoffnung jetzt hier am Ende dieses Gesprächs? Vielleicht erst Sebastian und dann Maxi.
Ich habe noch nicht ausgeschlossen, dass es gelingt, die EU-Inc. zu was Positivem zu wenden oder vielleicht gar, was wahrscheinlich unser Wunsch wäre, sie zu verhindern. Aber wenn sie sich nicht verhindern lässt, sie doch mit den guten Schutzelementen zu schaffen, wie sie richtig sind. Insofern würde ich noch nicht alles verloren geben. Wenn sie kommt, so wie sie jetzt ist, ist es sehr kritisch. Aber wir haben auch Vorschläge, wie beispielsweise die Mitbestimmung gesichert werden kann in Europa. Und die Hoffnung ist, dass wir genügend Mitspieler kriegen, die auch diese Vorschläge mittragen und sie unterstützen. Und dafür brauchen wir natürlich auch euch, die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie das Thema aufgreifen, sich dafür interessieren und vor allem die Notwendigkeit des Schutzes der Mitbestimmung thematisieren. Und das kann man machen als Betriebsrat, das kann man machen im Gespräch mit der Unternehmensleitung, mit dem Vorstand, das kann man bis hin in den Aufsichtsräten machen und kann man natürlich auch in der Öffentlichkeit machen, in der Ansprache von Abgeordneten und Parteien. Und das ist wichtig, um unsere Mitbestimmung zu schützen.
Ich kann das nur unterstreichen, was Sebastian gerade gesagt hat. Ich meine, der erste Schritt ist erstmal darüber zu informieren. Und das tun wir ja hier gerade auch in diesem Podcast und einfach auf diese Gefahren hinzuweisen. Und ich möchte euch auch alle nur ermutigen, sprecht mit euren Bundestagsabgeordneten, mit euren Europaabgeordneten und weist auf diese Initiative hin, äußert eure Sorgen, eure Bedenken. Und macht auch nochmal deutlich, welchen Wert die Mitbestimmung hat für eure Region, aber eben auch darüber hinaus für euer Unternehmen natürlich. Und ich glaube, nur so können wir dem tatsächlich etwas entgegensetzen. Und ich will aber auch sagen, dass sozusagen dieses Narrativ im Allgemeinen der Stärkung von Wettbewerbsfähigkeit und der schrittweisen Abschaffung von Sozialstandards und ArbeitnehmerInnenstandards, dass dem etwas entgegenzusetzen am Ende auch eher ein Marathon sein wird als ein Sprint. Und da ist aber genau das, jetzt auch über diesen konkreten Fall, auch über dieses konkrete Beispiel zu sprechen, ein Element, am Ende zu sagen, die Mitbestimmung gehört zu Europa am Ende und ist ein wesentlicher Vorteil davon, wie wir hier leben, wie in Unternehmen Entscheidungen getroffen werden. Und dafür lohnt es, sich einzusetzen. Und wir wollen nicht werden wie vielleicht andere Teile der Welt, in denen Mitbestimmung am Ende auch, muss man ja leider sagen, mittlerweile auch Demokratie eine immer untergeordnetere Rolle spielt, sondern wir sind selbstbewusst und wir setzen uns dafür ein. Und ich glaube, wie man das machen kann, dafür hat Sebastian gerade schon einige gute Beispiele gegeben.
Dann vielen Dank euch für das Gespräch und wir hören uns sicher dann zu einem Update in den kommenden Wochen und Monaten wieder. Danke euch.
Danke, Linda.
Danke, Linda.
Ja, danke nochmal an Maxi und Sebastian für dieses ausführliche Gespräch zu diesem ja schon echt skandalösen Thema. Anders kann man es nicht sagen.
Ja, voll. Und ich würde einfach gerne auch nochmal den Appell am Ende nochmal hervorheben. Leute, sprecht drüber, ne? Also es gibt wirklich, es ist ein sperriger Begriff, es ist irgendwie ein sperriges Thema. Ich glaube, Jura, Recht liegt sowieso nicht allen Menschen so, also inklusive uns beiden wahrscheinlich, ich will dir nicht zu nahe treten, aber sonst wären wir wahrscheinlich auch jetzt Juristinnen geworden. Deswegen würde ich den Appell gerne einfach nochmal unterstreichen und sagen, sprecht mit euren Kolleginnen und Kollegen in der Mitbestimmung drüber, in den Aufsichtsräten, in den Betriebsräten. Sprecht vielleicht auch mit euren interessierten Kindern darüber. Sprecht mit der Anteilseignerseite im Aufsichtsrat. Da sind ja auch immer mal wieder Leute dabei, mit denen man gut Gespräche führen kann, die auch offen sind für Diskussionen. Sprecht mit euren Abgeordneten darüber. Maxi hat es schon gesagt. Genau. Das würde ich einfach gerne am Ende nochmal unterstreichen, denn ja, ich glaube, es kennen bisher viel zu wenig Leute diese Thematik und Problematik, kann man glaube ich schon fast sagen.
Jetzt am Ende einer Folge gucken wir auch immer darauf, was passiert jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Gibt es vielleicht noch interessante Seminarangebote? Das ist ja für treue Hörerinnen und Hörer dann genau immer der Servicebereich, wo man sagt, ah, cool, das kriege ich auch noch mit dazu.
Genau, ja, da habe ich zwei Angebote mitgebracht. Das eine ist das Seminar Strategische Vorausschau, Resilienz stärken am 9. und am 10. Juni, am ersten Tag von 10.30 Uhr bis zum zweiten Tag 15 Uhr. Ich möchte aber hier einmal betonen, es geht nicht um persönliche Resilienz, sondern um organisationale Resilienz. Ich habe schon mit meiner Kollegin den Witz gemacht, persönliche Resilienz könnten sicherlich auch einige Aufsichtsräte, ArbeitnehmervertreterInnen gut gebrauchen, ein Seminar dazu. Darum geht es aber in diesem nicht, sondern es geht darum, um was anderes Spannendes, nämlich darum, wie sich Unternehmen auf unvorhergesehene Veränderungen und Ereignisse vorbereiten können und diese im besten Fall, also mindestens abfedern und im besten Fall konstruktiv nutzen können.
Gerade in diesen Zeiten total spannendes Thema.
Und das zweite ist auch ein sehr spannendes Seminar, haben wir jetzt auch seit ein paar Jahren schon im Programm. Am 25. Juni startet es um 11 Uhr und geht bis zum 26. Juni um 13 Uhr. Und zwar ist das unser Planspiel einer Aufsichtsratssitzung. Planspiel heißt, da wird ein bisschen geschauspielert. Im Hintergrund des Seminars ist eben nicht nur Inhalte zu vermitteln, die ihr für die Aufsichtsratsarbeit braucht, sondern auch ein bisschen Handlungssicherheit zu schaffen. Wie funktioniert eine Aufsichtsratssitzung eigentlich? Eine solche wird eben da simuliert mit einem MA-Deal, also einer Unternehmenskauf oder Verkauf auf der Tagesordnung. Und genau, es wird dann eben darüber diskutiert, es werden Rollen eingenommen und am Ende auch abgestimmt. Genau, also auch eine sehr spannende Sache, immer etwas anderes als unsere klassischen Seminare.
Ist so richtig Lernen durch Machen einfach dann auch, ne?
Genau, genau.
Ja,
richtig.
Super spannend.
Einfach mal machen.
Einfach mal machen.
Einfach mal machen, ja.
Sehr schön.
Genau, ja. Und ansonsten, ich glaube, das haben wir jetzt aber in den letzten Folgen oft genug erwähnt, steht unsere Wirkler-Konferenz für Aufsichtsräte an am 17. und 18. Juni mit dem Festakt abends am 17. Genau, ich hoffe, da vielleicht auch einige hier aus dem Kreis der Hörerinnen und Hörer sehen zu können. Linda, du bist auch da.
Ganz genau, ja.
Wir sehen uns auch persönlich. Wir werden da auch eine weitere Folge aufzeichnen. Das ist aber noch nicht die nächste, die wir veröffentlichen.
Nee, wir haben da noch was im Petto, was anlässlich der Böckler-Konferenz und des Mitbestimmungsjubiläums in diesem Jahr veröffentlicht wird. Wir haben uns ein bisschen in die Geschichte reingegraben. Ich glaube, so können wir da schon mal ein bisschen spoilern. Haben coole Gespräche geführt und machen eine richtig tiefgehende Folge nochmal zu dem Thema Montanmitbestimmung und Mitbestimmungsgesetz.
Genau, und schauen aber auch ein bisschen in die Zukunft, also quasi ein richtiger Allrounder, könnte man sagen, oder?
Ja, und damit ihr das nicht verpasst, abonniert doch am besten direkt diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Guckt sonst aber auch gerne bei Instagram oder LinkedIn, da weisen wir natürlich auch auf die neue Folge hin. Oder?
Genau, oder auch wenn ihr Feedback habt zu unserem Podcast oder was anderes loswerden möchtet, schreibt uns gerne an podcast-imu@böckler.de. Da erreicht ihr uns.
Sehr schön. Cosima, dann sehen wir uns ja im Sommer. Ich freue mich da schon drauf.
Hoffentlich bei Sonnenschein.
Hoffentlich bei Sonnenschein, natürlich. Ich glaube schon. Und ich wünsche dir eine gute Zeit bis dahin. Bis zur nächsten Folge.
Vielen Dank. Dir auch, Linda. Ciao.
Fokus Aufsichtsrat. Das Update für starke Mitbestimmung. Ein Podcast des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.